aber auch so Führung als Enabler zu sehen. Also wenn ich morgens aufstehe, ist es nicht irgendwie, ich will hier alle kontrollieren, sondern mein Job ist es eigentlich, dafür zu sorgen, dass die alle ordentlich arbeiten können und dass die, wenn die irgendwie ein Problem haben, dass ich denen dabei helfe. Und auch sich ständig ersetzbar zu machen. Was ich ganz spannend finde, das ist ja in so einem Großkonzern eigentlich nicht so das Kernthema. Dass die Leute sagen, so nach 2, 3 Jahren habe ich eigentlich Leute gefunden, die das, was ich mache, eigentlich besser machen können. Jetzt würde ich gerne was Neues machen. Ne? Sondern das ist ja oftmals auch Bestandswahrung irgendwie. Und sowas reinzubringen in eine Transformation, zu sagen, guck doch, wie du dich auch selber verändern kannst. Gibt es nicht jemanden, der sogar das vielleicht besser machen kann als du in der Spezialisierung? Und dann machst du halt das nächste Thema. Ne? Oder du enablest solche Leute. Ne? Also hire auch Menschen, die besser sind als du.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Deininger-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Wie können stationäre Retailer von Innovation und Digitalisierung profitieren? Einkaufsgewohnheiten verändern sich permanent. Neue Technologien und digitale Services wie Click and Collect prägen das Einkaufsverhalten der Deutschen und gestalten das Geschäftsmodell von stationären Händlern grundlegend neu. Wir wollen beleuchten, wie Retail-Unternehmen digitale und stationäre Vertriebskanäle verknüpfen können, um ihren Kundinnen und Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten. Und wir fragen, wie kann Digitalisierung zu Wachstum und Erfolg beitragen und vor welchen Herausforderungen stehen Retailer bei der Digitalisierung? Mein Name ist Harald Fortmann. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers in der Digitaledition. Für diese Folge habe ich einen echten Pionier des deutschen E-Commerce an meiner Seite, der auf 20 Jahre Erfahrung in der Digitalbranche zurückblickt und mit dem ich mir vor einigen Jahren eine Vorlesung an der Fresenius-Universität geteilt habe. Sich selbst bezeichnet er als Punk in Corporate und mit dieser unkonventionellen Mentalität setzt er immer wieder Impulse für Innovation und Digitalisierung bei seinem Arbeitgeber, um Kundinnen und Kunden digital und in den Filialen nachhaltig zu überzeugen. Ich sage nur eins, Brille Fielmann. Willkommen, Stefan, zum Podcast Suits & Sneakers in der Digitaledition.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke auch für dieses Pionierkompliment. Da ich aus dem Osten komme, würde ich sagen, ich bin ein Jungpionier, weil du bist de facto definitiv ein Thälmann-Pionier für mich. Immer schon ein großes Vorbild gewesen und sehr happy darüber, dass wir beide mal an der Fresenius zusammenarbeiten durften. Aber kennst du dich schon ein bisschen länger? Ich habe mich morgen überlegt, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, weil ich werde nie vergessen, als ich irgendwann mal zur D-Max Co. gegangen bin und dann bist du so ein paar Meter vor mir gelaufen und dann gesagt, guck mal, das ist Harald Fortmann, der AOL-Chef. Und das war wirklich so, wow, den Typen willst du irgendwann mal kennenlernen. Insofern, ich freue mich total, dass ich jetzt auch mal bei dir zu Gast sein darf.
Ja, ist immer wieder eine Freude, dich zu sehen. Ich kann mich auch noch dran erinnern, mal auf dem Otto Campus, da saß du ja auch in dieser, nicht Baracke, aber diesem separaten Bau, der da irgendwie
genau,
war.
Genau, genau.
Da kann ich mich noch dran erinnern, da ist das erste Mal, wo ich dich im Büro mal besucht habe. Und ja, genieße auf jeden Fall immer sehr die Gespräche, die wir haben. Also schon definitiv einer der Top-Leute. Und im Februar ist ja auch die E-Commerce Berlin Expo. Und da habe ich auch gesehen, da hast du ja auch einen Vortrag eingereicht. Bin nämlich da im Beirat dieser Expo und wir durften dann die Speaking Slots voten, wer sollte sprechen. Und natürlich habe ich die natürlich angeklickt, ja, ist ja klar.
Vielen Dank dafür.
Ich bin mal gespannt, ich habe die Ergebnisse noch gar nicht gesehen, aber
werden wir. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Also in unserer Kategorie, ich mache es zusammen mit Boris van Brevan, einem sehr, sehr netten Dienstleister, mit dem wir ein paar Projekte umgesetzt haben. Und haben uns gefreut, dass wir gewonnen haben in unserer Category. Ja,
ja, sehr cool. Ich freue mich drauf. Wird eine ganz tolle Veranstaltung auf jeden Fall. Es ist ein sensationell gutes Ausstellerteam oder Messeteam. Ich bin echt von denen begeistert. Die sind echt ganz toll. Genau, das war der kleine Werbeblock sozusagen für die E-Commerce Expo Berlin. Und ja, Stefan, du bist Director E-Commerce, Sales und Digital Innovation bei Fielmann. Sehr langer Titel mit sehr vielen Weißwohlwahrscheinlich E-Commerce, Sales und digitale Innovation. War eine Geschichte. Fielmann kennt sicherlich jeder in Deutschland. Und nicht nur eure Kundinnen und Kunden wird aufgefallen sein, dass sich einiges im digitalen Bereich tut. Und darunter kennen wir Terminbuchung online, virtuelle Brillenanprobe und vieles, vieles mehr. Aber wir fangen mal an. Wo kommt ihr eigentlich her? Und welche digitalen Services bietet ihr heute eigentlich direkt an?
Also du hast ja gerade schon so ein, zwei Sachen genannt. Es ist am Ende des Tages so, dass wir tatsächlich ein Unternehmen sind, das ja schon sehr, sehr lange existiert, also über 50 Jahre, in unserer Branche, je nach Region auf jeden Fall auch Marktführer sind, weltweit gesehen so Nummer 3. Und wir haben halt eine sehr, sehr starke Verwurzelung in unserer DNA. Die ist relativ simpel. Unser leider Anfang des Jahres verstorbener Gründer, Günter Fielmann, hat das so einen sehr treffenden Satz zusammengefasst, der Kunde bist du. Und das ist auch so das, wonach wir versuchen, immer wieder besser zu werden für unsere Kunden. Und da spielt natürlich Digitalisierung heutzutage eine große Rolle. Wir sehen es aber nicht als Selbstzweck, ne, sondern wir gucken halt immer, wie können wir tatsächlich für den Kunden Sachen verbessern. Wir haben so ein bisschen als Purpose, wir helfen den Menschen, die Schönheit der Welt besser zu sehen und zu hören. Das heißt also, wir sind ja in zwei Segmenten unterwegs. Einmal Hörakustik und zum zweiten halt Optik. Optik sicherlich das deutlich größere. Und in diesen Bereichen spielen halt Digitalisierung, spielt zunehmend eine immer größere Rolle. Eigentlich so in drei Kernsegmenten kannst du sagen. Zum einen in der ganzen Stationärwelt. Die verändert sich ja auch. Wir haben schon vor vielen Jahren, kamen wir mal von Paper und Pencil in der Auftragsannahme. Also wenn der Kunde quasi da war und eine Brille gekauft hat. Und haben das dann in einem Tablet, also iPads haben wir in unseren Stores, stark unterstützt. Auch so Services, die wir direkt am Kunden machen, also sowas vermessen zum Beispiel, ne, wo man früher aufstehen musste und zu irgendeinem Gerät laufen musste. Das kannst du heute sehr bequem als Kunde am Anpasstisch quasi direkt machen. Und das können wir mit den Tablets realisieren. Aber natürlich auch so Services, die dafür da sind, den Kunden auch zielgerichtet in den Laden zu bringen, also ihm zu helfen, ne? So ganz simple Sachen wie einen Storefinder. Also da müssen die Adressdaten immer aktuell sein. Und es ist ja nicht nur die eigene Website, es ist halt auch in Google Maps, in deinem Navi, überall muss halt alles up to date sein, damit du auch immer weißt, wo ist die Adresse, wann hat der auf, bin ich rechtzeitig da. Und dann hast du gerade schon angesprochen, so Services, wo wir versuchen, dem Kunden bei einer unserer, ich würde es mal nennen, Schwachpunkte tatsächlich, weil wenn wir auf Kundenzufriedenheit fokussiert sind, ist eins der größten Themen, an dem wir immer noch arbeiten, das Thema Wartezeiten. Wir sagen das mal sehr salopp so, wir haben zu viele Kunden. Das ist eine sehr luxuriöse Situation.
Absolut.
Äußert sich halt aber in einer, ja, oftmals zu Spitzenzeiten sehr vollen Geschäften. Und da versuchen wir halt diese Kurve auch ein Stück weit zu flatten. Zum Beispiel mit so Diensten oder Services wie eine Online-Terminvereinbarung, das nutzen sehr, sehr viele Kunden inzwischen. Also bin ich auch echt happy drüber, weil es hilft natürlich auch eine Strukturiertheit in sowas reinzubringen. Aber auch wie du mit Footfall-Kunden zum Beispiel umgehst. Also wir haben auch in den Stores inzwischen, wir nennen es NDL-Hub als Thema, wo wir diese ganze In-Store-Experience versuchen besser zu organisieren. Ne? Also wirklich genau zu sagen, wie lange dauert was, was ist das Beste oder wer ist auch der beste Mitarbeiter am Kunden. Da hilft halt auch inzwischen Digitalisierung, auch KI unterstützt, auch so historischen Daten zu berechnen. Wann müsste eigentlich welcher Personalbedarf da sein, zu welcher Tageszeit, auch mit welchem Skillset? Ne, weil wir sind ja in einem Segment, wo du sehr, sehr unterschiedliche Herausforderungen hast. Ne? Es gibt einfachere Brillen, es gibt komplexere, so wie Gleitsichtbrillen. Da brauchst du auch ganz andere Beratung und auch andere Leute. Dann brauchst du einen Sehtest, brauchst du keinen. So, also insofern, da spielt das eine große Rolle. Dann natürlich auch alles, was so in Richtung Distanz geht. Ne? Wir haben ja auch seit einigen Jahren schon das ganze Thema Versand eigentlich von Produkten mit im Portfolio schon relativ lange in der Kontaktlinse, weil das ein sehr gutes Produkt dafür ist, weil es Convenience ist. Du weißt einmal, was du brauchst und dann ist es ein Reorder eigentlich. Ja. Da haben wir schon, ich glaube, seit 7 oder 8 Jahren einen Kontaktlinsen-Service, wo du über eine App genau deine Kontaktlinse nachbestellen kannst.
Aber das war ja vorher, wenn ich mich da richtig dran erinnere, war das ja so ein bisschen so undercover, ne? Dass du eigentlich in der Filiale gesagt hast, schick mir das in regelmäßigen Abständen zu. Es gab ja nie eine App oder Webseite. Also ihr habt ja eigentlich offline angefangen, eigentlich diesen Abo-Deal zu machen, ne?
Also ich würde sagen Omnichannel, ne? Also wir haben das halt schon relativ früh verstanden und haben gesagt, warum musst du eigentlich nochmal wiederkommen? Wie sind wir dahin gekommen, Harald? Es ist eigentlich ganz simpel. Wir gucken immer, was hat der Kunde gerade für ein Problem? Und wir haben uns damals die Situation an der Kasse angeguckt. Da standen halt irgendwie 10 Leute an der Kasse und dann fragst du, was machst du? Und dann der eine will seine Schraube nachdrehen lassen in der Brille. Okay, das kannst du halt nur physisch machen. Der andere sagt, ich will meine Brille bezahlen. Okay, alles klar. Und dann sagt halt einer, ich will meine Kontaktlinsen nachkaufen. Dann sagst du, wieso kommst du denn vorbei? Und wenn dir dann gleich noch jemand sagt, die sind gar nicht da, die sind gar nicht vorrätig, dann musst du nächsten Tag mal wiederkommen. Und aus dem Need, wie man so schön auf Englisch immer sagt, ne, haben wir heraus diesen Kontaktlinsen-Service entwickelt und haben gesagt, wir wissen ja, was du brauchst, wir können dir auch genau das zuschicken. Das haben wir dann später geöffnet. Vor ein paar Jahren sind wir halt auch deutlich stärker in das ganze Thema E-Commerce dann eingestiegen und haben gesagt, naja, es gibt auch eine Menge Kunden, die waren vielleicht mal bei Firmen oder waren noch gar nicht da, auch die können wir ja glücklich machen. Und jetzt seit knapp 1,5 Jahren eben auch in unserem Kernsegment, also der Brille, sind wir inzwischen auch unterwegs und können halt zumindest einstärken Brillen, das geht. Also Gleitsicht ist nach wie vor noch ein sehr kompliziertes Thema, aber Einstärke geht auf jeden Fall. Also das ist halt so das zweite Thema, also alle rein Online-Services, ne, da können wir gleich nochmal ein bisschen im Detail zu sprechen. Da gibt es ja viele Sachen, die da Grundbedingungen sind und die auch als Services dazu zählen. Ne? Virtuelle Landprobe hast du schon genannt, aber auch ist, wie finde ich die richtige Brille raus? Wer zeigt mir eigentlich, was eine ähnliche sein könnte, die ich haben möchte, zu der, die mir gefällt zum Beispiel. Das ist also das zweite Segment. Und das dritte Segment sind wirklich richtig neue Geschäftsmodelle, wo wir auch über versuchen, mit digital Fuß zu fassen. Ein Thema, das gerade ziemlich neu 1,5 Jahre so ungefähr auch, aber recht stark wächst, ist das ganze Thema Augengesundheit. Wir sind ja irgendwie in so einem Segment zwischen Handel, Medizin und Handwerk ja in unserem Business. Ne? Je nachdem, wo du so ein bisschen drauf guckst, kann man da auch stärker dann gucken, wie man sich verbessert. Aber Medizin ist schon immer ein Thema gewesen, weil am Ende des Tages kommen ja Kunden zu uns, die beim Augenarzt waren und der sagt, Mensch, der braucht eine Brille. Aber wir haben natürlich auch viele Kunden, wo wir selber auch schon Sachen gesehen haben. Und wir dürfen als, also das ist regularisch begrenzt, dürfen wir halt nicht wirklich beraten. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwas sehen, dürfen wir nicht sagen, das könnte das und das sein, mach mal das und das. Was wir können aber inzwischen ist, wir können so ein Screening machen, den Augencheck-up nennt sich das, und können dann Kunden direkt zum Augenarzt schicken. Das heißt, wir arbeiten mit Augenärzten zusammen. Und diese Augenärzte geben dir, glaube ich, von 48 Stunden, geben sie dir ein Feedback, ob da was ist oder nicht. Ja. Und du wartest ja in Zentraleuropa stellenweise bis zu 3 oder mehr Monate auf einen Augenarzttermin. Und wenn wirklich was ist, ich wusste auch vorher nicht, dass du, da gibt es tatsächlich Augenkrankheiten, da kannst du relativ schnell dran sterben. Mhm. Und wir haben mit diesem Service auch schon einigen Leuten das Leben retten können, weil wir sie relativ schnell dann eben zu ins Krankenhaus geschickt haben, gesagt haben, da ist wirklich was. Also Herzinfarktgeschichten und so. Ich bin da jetzt ja, auch nicht so der, der Expert, immer, ja. Aber da gibt's halt abgefahrene Sachen. Und am Ende helfen wir hier jetzt dem Kunden mit einem Problem, das er hat. Und wir helfen aber auch den Augenärzten, weil die kriegen halt schon vorgefiltert oder schneller Kunden, die tatsächlich ein Problem haben. Ne? Also ja. Es ersetzt jetzt nicht den Augenarzt, soll es auch nicht. Nee, aber es hilft dir zumindest schon mal eine Indikation zu haben. Und wenn wirklich was ist, dann kannst du schneller rankommen.
Ja, und am Ende des Tages entlastet ja eher den Augenarzt, weil wenn du sagst, es dauert so lange, bis ich einen Termin bekomme, dann kann ich ja über so eine Vorauswahl ja gehen. Und ich fand das auch spannend. Ich habe auch gerade wieder einen aktuellen Sehtest gemacht und da sagte auch der Herr so zu mir, oh ja, Bluthochdruck haben Sie also, und aber ernähren tun Sie sich ja richtig gut. Und dann dachte ich, es ist unfassbar, was man immer alles im Auge sehen kann.
Das ist krass, ne? Genau. Naja.
Und ich habe tatsächlich bei euch diesen Check-up gemacht. Ich hatte irgendwie Werbung, ich weiß gar nicht, per Post oder irgendwo in der Zeitung oder irgendwo habe ich es auf jeden Fall gesehen. Mhm. Und als das ganz neu war und dachte so, boah, da bin ich jetzt aber echt neugierig und bin dann hier in eure Filiale in der Mönckebergstraße und habe das ausprobiert und war auch fasziniert, also wie schnell wirklich die Ergebnisse dann auch, ich glaube, es sind ja Ärzte in der Schweiz, glaube ich, waren das.
Genau.
Mhm. Ne, die das dann per E-Mail dann schicken und so. Also kann ich nur positives Feedback zu geben. Ich noch von einer sehr, sehr guten Betreuung vor Ort, aber auch der Service war echt gut und schnell. Das war echt beeindruckend. Also gar kein Need hatte ich gar nicht, aber war dann neugierig. Dachte so, oh, das muss ich mal ausprobieren. Und war echt gut, ja.
Ja, da steht ein Startup dahinter, das heißt Acumeda, tatsächlich aus der Schweiz, mit dem wir schon relativ lange jetzt zusammenarbeiten. Auch da, ne? Also Innovation heißt ja nicht mal, dass du alles selber machen musst, sondern du kannst ja auch gucken, wo gibt's halt Felder, wo gibt's halt entsprechende Anbieter, mit denen man auch zusammenarbeiten kann. Und ja, da sind wir auch echt mega happy drüber. Das ist wirklich ein Thema. Ist ein schönes Gefühl, dass du helfen kannst und gleichzeitig aber auch dein Geschäftsmodell vorantreiben kannst.
Ja, das Thema digitale Terminvereinbarung und Terminbuchung war ja nicht immer gewünscht bei euch im Hause.
Also du hast natürlich bei Veränderungen, guckst du auf das Ist. Ne? Und natürlich sind neue digitale Services, wie kommt man dazu? Es entwickelt sich generell alles weiter. Ne? Also die Makroökonomie ändert sich und entsprechend waren Termine ja schon vor Jahren in einzelnen Branchen etabliert. Ne? Also du hast beim Friseur einen Termin gemacht, du hast beim Arzt einen Termin gemacht. Das hat ja alles mal mehr zugenommen. So. Und dementsprechend haben wir aber auch gesehen, weil wir uns natürlich immer stark anhören, auch was die Kunden beschäftigt, dass da tatsächlich ein Bedarf da ist. Und ja, dann bin ich ganz ehrlich, auch natürlich eine Diskussion. Ne? Weil die wichtigste Frage war, was machst du eigentlich mit einem Kunden, der jetzt keinen Termin hat? Ist das dann ein schlechterer Kunde? Weil wir versuchen, alle Kunden gleich gut zu behandeln. Das Erstaunliche war zum einen, dass es halt eine große Nachfrage gab nach Termin, also größer als man das eigentlich gedacht hätte. Ne? Das haben wir aber relativ schnell mit Zahlen belegen können, einfach ein paar Geschäfte angerufen, gefragt, wie viele rufen dann eigentlich bei euch in der Woche so an? Und da war halt keiner dabei unter 25. So. Und das Zweite ist, dass wir dann aber auch gesehen haben, dass die Kunden relativ schnell gesagt haben, naja, oh Mensch, ihr habt Termine, das ist ja super toll, beim nächsten Mal mache ich einen. Ja. Das Thema hat sich recht schnell erledigt. Das ist ja dann auch immer eine Iteration. Wir haben das dann getestet, wir haben wirklich mit einem Store angefangen und haben gesagt, da probieren wir das mal aus, haben dann gelernt, du musst dann natürlich auch, um einen Termin machen zu können, musst du auch deine Prozesse ein Stück weit noch besser verstehen. Wie lange dauert sowas eigentlich? Ne? Und wir haben ja nicht das dauert mal genau eine Viertelstunde oder eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, sondern von bis. Und das ändert sich auch dynamisch. Also meine größte Challenge oder die größte Challenge eigentlich, die wir dann hatten, war, was machst du mit dem Footfall-Kunden, also der spontan vorbeikommt? Wie kriegst du den in diese Queue eingereiht, dass der halt auch zufrieden ist? Und deswegen haben wir dann auch so eine Art Short-Term-Appointment-System eingeführt, also quasi so eine Art Handling der Spontankunden, die du mit da reinpackst. So, heute ist das halt eine Suite für die Mitarbeiter auch. Das heißt, also es läuft alles in eins. Da läuft die Personalplanung rein. Das, was ich vorhin angesprochen hatte, dieses im Laden quasi zu organisieren. Ne? Das heißt, die wissen dann schon, wie viele Leute da sind, auch perspektivisch, wie viele sie brauchen. Und das System errechnet genau, wie Termine bereitgestellt werden. Also im Idealfall muss da kein Mensch mehr irgendwie sagen, heute biete ich 5 Termine an oder 10, sondern das System macht das schon von ganz alleine. Und wenn ein Kunde spontan vorbeikommt, dann kriegt er auch eine klare, verbindliche Aussage, wie lange er warten muss. Was diese gefühlte Wartezeit, ne? Das ist eins so der Wartezeit ist ja einmal so zeitlich wirklich, wie lange wartest du? Aber gefühlt ist es ja eigentlich viel interessanter, wie empfindest du das eigentlich? Ne? Mhm. Und das ist das, was wir versuchen, radikal runterzufahren. Und dann hilft es natürlich, wenn du sagst, geh doch noch mal eine halbe Stunde einen Kaffee trinken, ja, eben, und komm dann wieder. Ne? Und das können wir heute verbindlich sagen.
Hast du gefühlt ja gar keine Wartezeit mehr, sondern
dann hast du gefühlt gar keine Wartezeit mehr, genau. Und dann findest du es eher als einen super tollen Service, wo du sagen kannst, okay, die sparen meine Zeit.
Ja, sehr cool. Ja, ich meine, es ist ein großes Thema. Ich glaube auch insgesamt ist die Frage hier, wieso ist dieses Thema Digitalisierung für euch so wichtig? Also, ne, also ich glaube, das ist, so wie es jetzt anhört, ist es hauptsächlich ein Prozessthema, aber das ist ja letztendlich auch ein Innovationstreiber für euch.
Mhm. Ja, also ich finde Digitalisierung ist ein sehr großes Buzzword, ne? Also da kannst du ja, ja, ganz, ganz viel drunter packen. Prozess ist eins, aber immer, wie gesagt, aus der Kundenperspektive gedacht. Wir schauen schon immer sehr genau, das haben wir im Laufe der letzten Jahre auch konsequent durchgezogen. Wo gibt es eigentlich Felder, wo wir mit digitalen Ansätzen uns verbessern könnten? Weil es bringt ja nichts, einen schlechten analogen Prozess zu digitalisieren, dann ist ja genauso scheiße. Also ganz salopp gesagt. Also es bringt ja nichts. Du musst es ja am Ende des Tages wirklich damit verbessern. Deswegen haben wir zum Beispiel auch eine Weile gewartet, bis wir das Thema Brille online tatsächlich auch angegangen sind, weil wir gesehen haben, was ist denn eigentlich das, was du dafür brauchst? Ne? Also jetzt rein zu sagen, ich verkaufe dir eine Brille online, das hättest du sofort machen können, aber dann hast du das Problem, dass die Qualität halt nicht stimmt. Und wir haben ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein und Versprechen gegenüber den Kunden und können halt nicht akzeptieren, dass es dann halt online im Zweifelsfall schlechter ist. Du hast mehrere Felder, eins hast du schon angesprochen, die virtuelle Anprobe. Ne? Also das ist halt eins der elementarsten Sachen. Du willst ja eine Brille, so wie im Laden, idealerweise auch online anprobieren können. Und so vor 5 Jahren, würde ich mal sagen, war das noch alles super, super rudimentär. Also es war noch so sehr technisch. Du hast eine Kamera geguckt, ein Video aufgenommen und dann hast du irgendwie die Brille gesehen. Wenn du heute dir das anguckst, und da haben wir halt auch tatsächlich ein Startup gefunden dann in Frankreich, die inzwischen Marktführer sind weltweit in dem Segment. Du kannst da heute reingucken in die Kamera, Smartphone oder mit Notebook oder was auch immer. Und du musst noch nicht mal deine eigene Brille absetzen. Okay. Was auch wiederum ein ganz wichtiger Aspekt war, weil Kunden da gesagt haben, ich habe zum Beispiel auch eine hohe Stärke, ne, mit -4,5 und -5. Ich bin auch so ein Blindfisch. Wenn ich halt in die Kamera gucke, dann müsste ich die so dicht dran halten an meinen Kopf, was halt super unnatürlich ist und unangenehm. Ne? Muss ich nicht, sondern ich lasse meine Brille auf, gucke ganz normal ins Smartphone beispielsweise, dann wird die so rausgerendert und ich kriege die neue aufgesetzt. So, das war eine Schlüsseltechnologie oder ein Schlüsselsegment, ein Service, den wir benötigt haben. Ohne den hat es keinen Sinn gemacht. Ein anderes relevantes Thema ist dieses, nennt sich Einschleifhöhe der Gläser. Ne, wenn der Optiker, das kennst du auch, wenn der Optiker mit dir spricht, dann macht er noch ein bisschen Magic auch und passt die Brille an deinen Kopf an. Ja. Weil jeder Kopf ist halt anders bei uns. Das ist so ein bisschen wie der Fingerabdruck. Und dementsprechend ist das immer individuell. Ne? Also jede Brille ist am Ende des Tages ein 1:1 individuelles Produkt, auf dich angepasst. Und das mussten wir über Distanz hinbekommen. Da haben wir halt auch schon vor Jahren angefangen, mit Large Language Models zu arbeiten und mit vielen Daten, die wir ja haben, auf Basis der großen Kundenanzahl, quasi zu berechnen, wie muss die Brille eigentlich bei dir auf der Nase sitzen, damit wir auch die Gläser richtig einschleifen können. Weil das ist das Elementarste. Ne? Du musst halt genau durch die Mitte gucken von dem Glas. Und das heißt, wenn die Brille ein bisschen tiefer oder höher sitzt, muss entsprechend das Glas anders eingeschliffen werden. Das ist alles sehr technisch, ist aber am Ende wirklich der ausschlaggebende Punkt für die Qualität. Das haben wir dann gelöst. Und ab dem Moment haben wir auch gesagt, okay, wir können das jetzt. Weil wir hatten ja diesen großen Kundenbedarf, auch der gesagt hat, ich möchte ganz gerne nicht mehr vorbeikommen. Ja? Oder was wir gerade auch sehr erfolgreich machen, ist, ich war einmal da, was auch total okay ist. Ne? Also viele Leute haben auch dieses Bedürfnis, ich möchte mit jemandem sprechen und brauche auch diese Beratung. Aber wenn du danach dann sagst, die nächste oder ich brauche noch eine zweite, ich habe eine Gleitsichtbrille, ich brauche noch eine Lesebrille oder ich möchte noch eine Sonnenbrille, warum musst du noch mal vorbeikommen? Bieten wir inzwischen eben auf Basis der Daten, die wir haben, jetzt über Distanz auch online an. Der Kunde kann dann also ganz bequem von zu Hause sich einfach noch das passende Modell raussuchen und bekommt sie nach Hause geschickt. So, das spart wieder Zeit, sind wir bei diesem Thema Wartezeit, ne? Du willst ja nicht auch unbedingt nochmal hin und warten. Ich meine, du wohnst jetzt oder bist jetzt da beruflich ja direkt um die Ecke bei der Mönckebergstraße, ne? Das ist dann wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, aber wenn du 20 Kilometer fahren musst, das überlegst du dir schon 2-3 Mal, ob du das machst.
Ja, genau. Das ist ja, ne, die Großstadt ist ja immer einfacher, aber ihr seid ja auch nicht nur in den Großstädten, sondern ja auch.
Genau.
Wie viele Filialen habt ihr insgesamt in Deutschland?
Ein bisschen über 600, ich glaube 640, 50 oder sowas im Schnitt. Wir sind ja inzwischen sehr international, ne? Wir sind ja. Also deutlich gewachsen auch. Ich glaube, so knappe 30% nicht mehr deutschsprachige Märkte inzwischen auch, seit knapp 1,5 Jahren auch in den USA. Ganz neuer Markt, ganz andere Regeln, ganz andere Regularik. Also ist unterschiedlich. Also Optik ist halt sehr lokal, kann man mal so, glaube ich, pauschal sagen. Auch immer noch so ein Segment, das, glaube ich, in der Disruption eher tatsächlich über Fialisten disruptiert wird, denn versus online.
Ja.
Es gibt aber Märkte, wo das halt auch schon deutlich stärker ist. Auch USA zum Beispiel hat einen deutlich größeren Anteil an Online-Brille, weil es halt ein Flächenland ist. Ne? Also da ist natürlich dieses Segment spielt da eine wichtige Rolle, ob ich jetzt da 50 Meilen fahre oder ob ich sage, ich bestelle sie dann online.
Ja, gerade wenn du eine Folgebestellung hast, ne? Wenn du sagst, ich brauche noch eine zweite Lesebrille genau. fürs Büro oder was auch immer, macht das ja auch total Sinn, das ist richtig. Was sind denn für dich die wichtigsten Learnings jetzt aus deinen ganzen Jahren, in denen du dich mit Digitalisierung oder digitaler Transformation beschäftigst? Also gerade im Omnichannel-Bereich, wo ihr ja auch viele Kolleginnen und Kollegen in den Stores haben, die ja vielleicht nicht ganz so digital sind.
Ja, also genau, erstmal so Omnichannel ist uns halt insofern grundlegend wichtig und auch anders, glaube ich, als für viele andere Retailer, die eher so Fast Goods oder so verkaufen, weil wir halt einen mehrstufigen Prozess haben. Ne? Also du, wenn ich jetzt an H&M oder so als Beispiel denke oder ein Fashion-Retailer, dann ist es im Zweifelsfall das Click and Collect oder so, wo ich mal irgendwas was vorbei, also was abhole oder ich bringe eine Retoure hin. Ne? Mhm. Im seltensten Fall sagst du ja dann, das hat mir nicht gefallen. Und dann sagt er, oh, das hat dir nicht gefallen, ich helfe ihm jetzt weiter und suche mit ihm gemeinsam was Neues raus.
Ne? Das leider nicht, ja.
Eher selten, ne? Genau. Mhm. Das ist auch nicht deren Geschäftsmodell. Bei uns ist es aber genau das, was wir tun. Und da hilft das natürlich, je mehr wir den Kunden halt schon dazu bringen können, dass er uns mehr verrät, also je besser wir vorbereitet sind auf ihn, nehme ich mit digitalem Service, also viele Menschen probieren halt auch tatsächlich Brillen zu Hause an. Mhm. Kannst du sagen, ungefähr 70% aller Kunden, die bei uns im Laden eine Brille kaufen, haben in irgendeiner Form einen Touchpoint davor oder währenddessen mit digitalen Services bei uns, die wir online anbieten. Ne? Also die machen ganz, ganz viel dieses klassische, ich gucke mir eine Brille vorher an und dann gehe ich in den Laden und sage, genau, die hätte ich ganz gerne.
Ne? Ja. Also Ropo quasi.
Richtig, ein Ropo-Case am Ende des Tages. Ne? Da sind wir auch gerade dran, das auch wirklich so hinzukriegen, dass genau die Brille dann auch da liegt. Das ist eine riesen Challenge.
Guter Punkt, ja.
Ne? Find auch genau die richtige Brille dann. Weil wir haben.
Das heißt, ihr guckt, wo kommen die Leute her, welche Brillen schauen die sich an und passt damit euer Warenlager dann auch an?
Genau, sowas zum Beispiel auch, genau. Okay. Auch sowas tun wir. Ne? Also auch da testen gerade digitale Preistags an den Brillen. Wir haben jetzt aktuell noch so einen kleinen Papiertext da dran. Ja. Und experimentieren noch damit rum. Das hat zum Beispiel auch darauf eine super spannende Auswirkung, weil du kannst halt sehen, wie eine Brille sich im Laden bewegt damit, was ich super faszinierend finde. Also das, was verkauft wird, muss nicht immer das sein, was die Kunden auch am Anfang gleich interessiert oder so.
Ja.
Sehr spannend zu sehen. Aber vielleicht nochmal so zurück zu diesem, was du sagst, so was waren so die Learnings-Herausforderungen eigentlich, ne? Ist es tatsächlich, das musste ich auch ganz hart lernen. Wir kennen uns ja noch aus der reinen Online-E-Commerce-Digitalwelt, was ich ehrlicherweise auch die ersten 10, 12 Jahre meines Berufslebens gemacht habe. Und dann bin ich hier ins kalte Wasser gefallen, halt bei einem wirklich Stationärhändler, den ich mit versucht habe, mit zu digitalisieren auch in den Prozessen. Das heißt, erstmal auf die Fläche gehen. Das heißt, erstmal zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. Weil ehrlicherweise weißt du vorher als Kunde vielleicht so 5-10% von dem, was eigentlich dahinter stattfindet. Du siehst ja immer nur einen Teil. So.
Ja.
Diese Akzeptanz ist einer der größten Enabler und Learnings, die ich auch selbst gemacht habe. Du musst es tatsächlich auf der Fläche ausprobieren, mit den Leuten gemeinsam. Und das haben wir dann im Laufe der Jahre immer kleiner geschnitten. Ne? Also so, was heute, oder MVPs oder POCs oder wie man das auch mal dann nennt. Ne? Möglichst das kleinste testbare Thema. Und so haben wir zum Beispiel auch die Terminvereinbarung gemacht oder auch diese Wartelistenfunktion, dass du eben, dass wir sagen können, wann du dran bist, haben wir genau so gemacht. Und wir haben immer mehr Leute involviert. Also das war so eins der größten Learnings, involviere die Menschen von der Fläche direkt in die Projekte. Wir haben auch teilweise Projektmanager dann gefunden aus Mitarbeitern, die ansonsten im Laden eigentlich arbeiten. Ich habe in meinem Team hier oder im gesamten Digitalbereich haben wir, glaube ich, locker 10% Optiker oder die irgendwie schon mal vorher im Laden gearbeitet haben. Ne, manche, also zweiter Weg dann irgendwie sagen, ich will mal was anderes machen oder sind auch mal temporär hier. Mhm. Wir pflegen einen sehr engen Kontakt auch, also wir gehen ganz, ganz viel raus. Und ich habe so ein Schlüsselerlebnis mal gehabt, damals bei der Terminvereinbarung vor ein paar Jahren. Da haben wir es auch so dann also alles ausgerollt, geschult und dann gab es so ein, in der Mörkebergstraße tatsächlich, so ein Stand-up morgens mit dem Frank Schmiedeke und seinem Niederlassungsleiter dort. Und der hat seinen Leuten gesagt, so heute geht's los, heute gibt's Termine, ich erkläre das nochmal ganz kurz, Stefan ist heute dabei, ne, die machen das und haben das gebaut und supporten das. So, und haben sich das alle angehört, alle haben genickt. Und ich dachte, okay, super, mega, jetzt kann's losgehen. Und dann gingen wir zurück in so oben im vierten Stock so einen Sozialraum und ich ging hinter zwei Kolleginnen hinterher und die haben aber mich nicht gehört, dass ich hinter ihnen ging. Und dann war so ein Gespräch so, hast du es gehört? Ja, ist schon ganz spannend, das ist eigentlich schon ganz cool für den Kunden, aber das muss ich erstmal ausprobieren. Das glaube ich noch nicht, das muss ich erstmal testen, bevor ich das meinem Kunden empfehle. Krass. Und das ist das Zweite, ne? Also du brauchst die Leute auch zum Empfehlen der ganzen Geschichte.
Ja.
Und daran haben wir dann auch hart gearbeitet. Das heißt, wir haben dann so Testumgebungen bereitgestellt, wo die es auch ausprobieren konnten oder versucht irgendwie über entsprechende interne Kampagnen, die auch zu motivieren, Sachen halt schnell auch mal zu testen. Online genau das Gleiche, ne? Also es wird keiner einen Online-Shop empfehlen, wenn er das Gefühl hat, er kennt das halt nicht. So.
Ja.
Und das erstmal zu verstehen, ne? Das ist wahrscheinlich für uns beide super schwer, weil wir so Digital Natives irgendwie sind und alles, wie du es ja gesagt hast, du probierst ja auch alles erstmal aus. Ne, also Hauptsache neu, muss ich testen.
Genau. Ne,
das ist aber leider bei, ich würde mal sagen, 90% der Menschen ist es eher nicht so. Und genau die musst du aber catchen. Ne? Und du findest auch die in den in den Läden, die da Bock drauf haben. Also auch das haben wir gelernt. Ne? Wir haben am Anfang gesagt, pauschal, alle. Und ihr müsst alle mitmachen. Dann haben wir gesagt, nee, frag doch mal, wer hat denn Lust da drauf? Mhm. Dann haben sich ja einige gemeldet, gesagt, wir haben Lust da drauf und wir machen da mit. Das sind quasi unsere Enabler, unsere Botschafter. Also
mit denen Botschafter wir dann auch, ne?
Genau.
Ja. Sehr cool. Ja. Super spannend. Ja, also ich glaube, ne, das ist, glaube ich, sehr klar, dass Kommunikation eine Riesenrolle in diesen Change-Prozessen dann auch spielt. Ne? Ich glaube, da kommst du gar nicht dran vorbei.
Absolut, ja. Also Kommunikation ist the key, ne? Das ist halt überall, also egal wo.
Ja, ja. Wie sieht's denn bei Firmen bei der Kultur und Arbeitsweise aus? Was habt ihr da umgesetzt, implementiert, um eben auch, sagen wir mal, diese Innovationsbereitschaft bei den Mitarbeitern jetzt noch weiter zu fördern? Nicht nur, was auch das Digital und eure Innovation, aber ich sag mal, der gesamte Gesundheitsmarkt ändert sich ja auch stark. Also wie hattet ihr da eure Leute fit?
Also wir haben schon relativ früh angefangen, eine separate Unit zu haben mit der Firma Ventures, die, ich würde mal so sagen, pauschal so alles sich anguckt, was so bis 5 bis 10 Jahre im Voraus passieren kann. Gerade auch, was in Richtung Disruption geht. Mhm. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt. So was brauchst du. Du brauchst ein relativ autarkes Vehikel, das ein bisschen Freiräume auch genießt. Und dann brauchst du aber auch, und das ist etwas, was wir auch erst aufbauen mussten, in den Kernbereichen, das ist so ein bisschen auch mein Thema, noch einen Enabler, der das dann auch in die Organisation bringt. Also der das schafft, dann Sachen, die augenscheinlich okay sind, die man probieren sollte, dann aber auch richtig zu vertesten und dann auch die Awareness zu schaffen. Grundsätzlich, glaube ich, ist aber Transformation heutzutage ja ein viel relevanteres Thema. Ne? Ich glaube, es gibt eine Menge Bewegung, auch das ganze Thema AI ist ja etwas, wo die meisten sagen, ich weiß noch gar nicht so richtig, was soll ich damit eigentlich machen? Wie löst du das irgendwie auf?
Ist ja wahrscheinlich auch für viele von euren Mitarbeitenden dann erstmal auch eher die Jobbedrohung, die da an erster Stelle steht, oder?
Ja, du hast zumindest, logischerweise hast du Fragen. Das Gute ist, dass wir uns schon sehr lange in der Messtechnologie mit KI-Modellen beschäftigen. Das heißt, also für uns ist es jetzt nicht irgendwie total neu. Mhm. Der generative Ansatz ist sicherlich das, was jetzt das wirklich auch neu ist. Bin ich auch ganz ehrlich, ich habe auch eine Weile gebraucht, weil ich merke mal auch da das Alter nachher, um das halt auch so richtig zu verstehen. Ich war da auch ganz fasziniert am Anfang, aber ich habe es ehrlich nicht gerafft, also die ersten Jahre. Aber genau das den Leuten an Beispielen zu erklären und denen auch zu zeigen, guck mal, wir haben zum Beispiel eine visuelle Suche auf der Webseite. Die macht folgendes, so ein bisschen wie Google Lens. Die macht folgendes, kannst ein Bild hochladen oder dich selbst fotografieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die Brille, die ich jetzt trage, die gefällt mir richtig gut, ich hätte ganz gerne was Ähnliches. Oder ich kenne jemanden, der eine ähnliche Brille hat oder mein Optiker trägt eine schicke Brille, so eine hätte ich ganz gerne.
Ja.
Diese visuelle Suche sucht dann halt unter tausenden Brillen dir eine ähnliche raus und lernt halt immer an dem Prozess. Das heißt, das, was die Kunden dann ausprobieren, aufsetzen, daran lernt die Maschine und das kannst du Leuten halt auch vermitteln. Ne? Also wenn du denen halt solche plakativen Beispiele bringst, sagst, guck mal hier, das verstehst du doch, das brauchst du sogar im Laden, ne? Weil das ist halt genau das, was ein guter Optiker ja macht. Der guckt dich an und sagt, Mensch, Kopfform, Augenfarbe, Haarfarbe, zu dir, zum Typ passt das und das. Und wenn du das halt ein Stück weit unterstützen kannst, auch mit solchen Sachen, dann ist es weniger eine Bedrohung, sondern eher tatsächlich eine Unterstützung und Hilfe.
Okay.
Ganz weg kriegst du natürlich so eine Diskussion nicht. Also ich glaube, das war eine generelle, ne? Also die hast du nicht nur in unserer Branche, die hast du halt überall.
Genau. Mhm. Okay. Und jetzt ist ja das Unternehmen, das Redmond schon erwähnt, Günther Fillmann ist Anfang des Jahres gestorben, hat aber ja schon vor einigen Jahren ja das Unternehmen nach und nach an seinen Sohn Marc übergeben, der jetzt ja als vergleichsweise junger CEO ja das große Unternehmen ja auch übernommen hat. Wie hat sich der Wechsel an der Spitze vor allem in Bezug auf das ganze Thema Innovationsfreude verändert?
Also erstmal grundsätzlich, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel Glück gehabt. Man sieht ja so bei vielen Unternehmen, dass das Nachfolgethema, gerade zweite Generation, oftmals dann auch das ist, wo viele daran scheitern. Ne? Auch, das
übrigens sehen wir uns auch. Ja. Zwei größten Herausforderungen der deutschen Familienunternehmen ist Digitalisierung und Nachfolge. Ne? Also
das ist ja dein Business, ne? Genau.
Ja, genau.
Das übrigens auch bei den kleinen Optikern. Ne? Wir haben ja in Deutschland immer noch so knapp 11.000 kleine Optiker. Gar nicht die Digitalisierung oder so das größte Disruption-Problem ist, sondern eher tatsächlich die Nachfolge.
Ja.
Also die finden meistens keinen, der dann Lust hat, die 2, 3 Läden zu übernehmen. Ja. Also da haben wir erstmal ein Riesenglück gehabt. Das ist halt einfach auch eine Motivationsfrage. Ne? Ich glaube auch auf der anderen Seite aber auch eine gute Herangehensweise, wie Günther Fillmann das gemacht hat, der das halt sehr subtil gemacht hat, hat Marc halt sehr stark schon am Anfang, als er jung war, auch schon ein Unternehmen genommen und sowas hilft ja immer, ne? So eine gewisse Leidenschaft auch zu entwickeln. Und das hat er auch getan am Anfang sehr stark und auch immer noch, dass er wirklich auch viel in den Geschäften ist. Also er sitzt auch da und verkauft halt Brillen, wo dann viele auch mal sagen, so auf ihrem Schild steht ja Fillmann, sind sie der jetzt selber? Das überrascht dann schon einige. Ne?
Das glaube ich, ja.
Und das ist aber, glaube ich, für ihn auch sehr wichtig. Das hat ihm sehr geholfen, das von Anfang an sehr, sehr gut zu verstehen.
Ist ja so ein Tim Cook-Effekt, ja? Wenn der bei den Apple-Launches im Apple Store in der Fifth Avenue ist und alle
Genau, ne? Also Undercover-Boss könnte man schon sagen, nur dass er nicht Undercover da ist, sondern das auch direkt so macht.
Aber das einzig Sinnvolle, ne? Das Ohr beim Kunden mal wirklich zu haben und genau, nicht nur auf das, was man hört, so zu hören. Ne? Ja.
Ne, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Aber so mein Erlebnis mit ihm jetzt auch in den letzten 11 Jahren ist tatsächlich, dass darüber die Leidenschaft halt auch schon immer da war und er einfach sagt, ich habe da Bock drauf. So,
okay,
und
cool.
Das Zweite ist aber auch, dass sein Vater, der ist halt hanseatischer Kaufmann gewesen, der war natürlich nach außen jetzt nicht so der, zumindest in den letzten Jahrzehnten jetzt nicht mehr so plakativ war. So in den 70ern war der super radikal, ne? Der ist in Talkshows aufgetreten, da gibt's ganz, ganz abgefahrene Sachen, ne? Also der hat sich dann noch ein Stück weit so ein bisschen mehr entwickelt dann in Richtung der Führung dann so intern. Aber der ist halt auch für mich, bin ich ganz ehrlich, ein Sparring gewesen, mit dem habe ich alles diskutieren können, ne? Natürlich ist es vom Alter noch was anderes, ob du jetzt mit einem ja damals irgendwie 24, 25-Jährigen was diskutierst und mit jemandem über 70. Aber von der Akzeptanz, dass der verstanden hat, worum es eigentlich geht, ne, war das super. Also das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ne? Also Digitalisierung war jetzt nie abgelehnt oder so. Und insofern war es einfach dann nur sehr pragmatisch natürlich, dass er gesagt hat, na, mein Sohn ist dann noch ein bisschen dichter dran, der soll das mal sich ein bisschen schwerpunktmäßig am Anfang auch mit auseinandersetzen. Und das haben wir halt auch gemacht dann. Und da bin ich auch sehr stolz, dass ich da helfen durfte, das auch so ein bisschen begleiten konnte. Aber ich habe tolle Diskussionen geführt damals mit beiden, als wir über Digitalisierung gesprochen haben. Also ich glaube, das war schon immer da, ne? Und was Marc aber sicherlich noch mal ein Stück weit auch mit reingebracht hat, ist die Internationalisierung. Und die hat einen Großteil der Transformations, des Anschubs auch geleistet, ne? Angefangen mit Englisch. Also wir haben jetzt seit 3 Jahren im Management auch Englisch als Sprache. Das macht einfach vieles einfacher in der internationalen Kommunikation, okay. Ja. Auch in der Stringenz der Ausrichtung von Prozessen und Dokumenten und so weiter.
Und das war auch machbar mit allen Stakeholdern, die da waren, weil das erfahre ich immer bei vielen meiner Kunden, dass sie sagen, ja, wir würden gerne diverser werden, aber der Heinz und der Karl, die sprechen halt kein Englisch.
Hatten wir auch. Aber der Heinz und der Karl, die haben halt Englisch gelernt, da haben wir geholfen. Und ehrlicherweise haben die meisten auch mitgemacht und gesagt haben, mache ich, habe ich auch Lust drauf.
Ne? Cool.
So, und das hat natürlich schon einiges auch verändert. Und damit kam auch zum Beispiel auch das Du.
Wollte ich gerade noch fragen, ja. Okay, das ist spannend. Also das heißt, ihr seid heute in der Dutzkultur angekommen.
Wir sind heute in der Dutzkultur angekommen und wir beide kennen das ja einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon Sie, ja, vielleicht doch damals bei Otto am Anfang immer noch so den Director irgendwie gesiezt. Das war aber auch der einzigste.
Ja. Ne?
Da war, bei Otto war damals schon Dutzkultur und für mich war das eigentlich immer klar. Duzen ist, heißt ja nicht, dass es irgendwie nur persönlich sein muss. Du kannst, es ist einfach eine Barrierefreiheit, in der du kommunizierst.
Und das kommt halt aus dem, wenn du international irgendwie auch unterwegs bist,
genau,
ist halt
genau.
Normal, ne? Ja.
Und das war auch so der Enabler, weil wir dann plötzlich im Englischen hast du dann ein Meeting mit den gleichen Leuten gesessen und hast die mit Vornamen angesprochen. Und dann hast du im nächsten Meeting auf Deutsch geredet und hast dann plötzlich Herr und Frau gesagt. Und dann hast du, okay, das ist ein bisschen weird. Und dann haben wir das halt wirklich global geändert. Es gab natürlich auch noch Diskussionen, wie machst du das in den Stationärbereichen, ne? Weil da duzt du den Kunden jetzt, ne? Also duzt und siehst du ihn auch. Da gibt's, ne? Musst du, wir fragen dann halt tatsächlich, ne? Weil es gibt eine Menge Kunden, auch ältere Generationen, für die ist es einfach Teil der Etikette irgendwie zu sagen, nee, ich möchte eher gesiezt werden. Aber auch das hat sich inzwischen sehr, sehr durchgetragen. Und der positive Effekt tatsächlich, alle wollten es nicht glauben, ist tatsächlich, Leute rücken enger zusammen und haben eine einfachere Form der Kommunikation. Ne? Ich habe das am Anfang immer in meine E-Mail unten reingeschrieben, so gern per Du.
Ja.
Und da wurde ich halt immer ganz schön gedisst, auch immer so, hey, können Sie das nicht mal rausnehmen, das nervt. Und
ach, tatsächlich, okay.
Aber es hat dann tatsächlich viel überzeugt und inzwischen ist das eigentlich bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wir haben auch, auch in der Management gesagt, wenn jemand sagt, er möchte das nicht, dann ist es auch okay.
Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das klarzustellen, dass sich da keiner unwohl fühlen soll dabei.
Genau.
Ich habe das damals beim Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, als ich da in den Fachverbandvorstand reingewählt wurde, habe ich gesagt, ich mache das gerne, aber unter einer Bedingung, ne? Also A, die Krawatten müssen weg, B, wir sind ja per Du, weil wir wollen was bewegen und das kannst du nicht, wenn du siehst. Ne? Und da waren auch erst ein paar, die sehr skeptisch waren und das eigentlich so richtig wollten. Ich denke an meinen lieben Kollegen, den Josef Schor, der Personalberater für die Brauindustrie ist, der aber dann irgendwann gesagt hat, nee, er findet das ganz gut, weil er genau verstanden hat, wo ich hinaus wollte und er spürt es auch. Ne? Und genau diesen wir wollen zusammen was bewegen, hast du dann einfach viel enger. Ne? Das ist ja, ich habe damals die Analogie mit der Fußballmannschaft, du bist ja nicht auf dem Feld und sagst, Herr Müller, schieß mal einen Ball rüber oder so. Ne?
Ja.
Das ist ja so, und das ist ja wie die schlechten Werbespots da aus dem Supermarkt früher. Ne? Das ist geht gar nicht. Ich glaube, das macht wirklich was mit dem Team, da bin ich völlig bei dir. Und das ist gut zu hören, dass das so angekommen ist und trotzdem genau diese Wahl einfach gelassen wird. Und ich glaube, selbst die Skeptiker verstehen irgendwann, warum und dass es nicht irgendwie cool oder amerikanisch oder sonstiges ist. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig.
Nee, genau. Du musst es auch adaptieren. Ne? Das ist auch wichtig. Du merkst es dann im englischsprachigen Bereich ist es ein bisschen anders als jetzt in einem deutschsprachigen Bereich.
Ja.
Und du musst, und das ist, glaube ich, so das Zweite, du musst halt Transparenz auch in viele Sachen reinbringen. Ne? Also eine der häufigsten Themen ist ja, meist Leute sagen so, ich wusste das gar nicht oder ich habe da überhaupt keinen Einblick und man sagt mir ja gar nicht ganz genau, was passiert. Auch daran haben wir wirklich massiv gearbeitet, indem wir viele Formate entwickelt haben, so die auch andere Unternehmen haben, ne? So Townhall-Meetings. Und das geht natürlich mit digital super easy, dass du heute so einen großen Teams-Call aufmachst und dann kannst du sogar weltweit Leute mit dazu holen und alle können Fragen stellen, alle kriegen die gleichen Informationen und sind halt up to date. Das führt dann eben dazu, dass die Leute motivierter auch reingehen in Themen, weil sie sagen, ich habe jetzt so das Gesamtpicture, habe ich, und das hat mir halt gefehlt vorher manchmal, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil auch der Transformation. Mhm. Und das dritte ist halt Führungskultur, ne, Harald? Also ich glaube am Ende, ich meine, das ist ja das, wo du Leute suchst, ne, da merke ich, gibt es eine starke Veränderung hin, ne, auch einhergehend mit der Dutzkultur, aber auch so Führung als Enabler zu sehen. Also wenn ich morgens aufstehe, ist es nicht irgendwie, ich will hier alle kontrollieren, sondern mein Job ist es eigentlich, dafür zu sorgen, dass die alle ordentlich arbeiten können und dass die, wenn die irgendwie ein Problem haben, dass ich denen dabei helfe. Mhm. Und auch sich ständig ersetzbar zu machen. Was ich ganz spannend finde, das ist ja so ein Großkonzern, eigentlich nicht so das Kernthema. Dass die Leute sagen, so nach 2-3 Jahren habe ich eigentlich Leute gefunden, die das, was ich mache, eigentlich besser machen können. Jetzt würde ich gerne was Neues machen. Ne? Sondern das ist ja oftmals auch Bestandswahrung irgendwie. Und sowas reinzubringen in eine Transformation, zu sagen, guck doch, wie du dich auch selber verändern kannst. Gibt es nicht jemanden, der sogar das vielleicht besser machen kann als du in der Spezialisierung? Und dann machst du halt das nächste Thema. Ne? Oder du enablest solche Leute. Ne? Also hire auch Menschen, die besser sind als du. Ist, glaube ich, in den meisten Unternehmen nicht der Standard, dass du genauso guckst. Ne? Mhm.
Würdest du heute sagen, dass die Werte, die euer Gründer Günther Vielmann geprägt hat, weiterentwickelt wurden? Oder würdest du sagen, dass das Wertegefüge sich teilweise verändert hat?
Also ich glaube ganz fest, also bin ich wirklich felsenfest überzeugt, dass wir dieses Wir-Gefühl für den Kunden in unserer DNA auch drin haben und dass es auch immer noch genauso da ist. Auch in den Digitalthemen ist das super wichtig. Also wir würden immer eine Entscheidung zugunsten des Kunden treffen versus einer wirtschaftlichen Entscheidung, wenn das tatsächlich, wenn wir glauben, dass das relevant ist. Wir sagen immer zuerst, Customer Retention und Kundenzufriedenheit sind relevant. Erst dann kommt Absatz, Umsatz und Gewinn. So steuern wir auch, so intensivieren wir übrigens auch. Also insofern, das haben wir beibehalten, das werden wir auch beibehalten, da wird sich auch nichts dran ändern, weil das genau das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens ist. Es ist sicherlich, aber natürlich komplexer wird die Welt. Das heißt, du musst öfter mal auch Entscheidungen treffen und das adaptieren. So. Und da musst du genau hingucken und aufpassen, dass du da nicht irgendwas zu radikal machst. Ne? Also simples Beispiel, im E-Commerce hast du natürlich klassische Rückgabe-Retouren-Zeiten. Ne? Bei Firmen kannst du grundsätzlich im Laden eigentlich immer wieder hinkommen und das zurückgeben. So, da musst du natürlich gucken, das musst du versuchen, miteinander zusammenzubringen. Aber am Ende, im Zweifelsfall, entscheiden wir uns mal für den Kunden und damit fahren wir auch sehr gut, weil dann empfiehlt er uns weiter, kommt wieder und das Business funktioniert langfristig. Ne?
Die langjährige Geschichte, dann gebt euch ja Neurecht in den Bezug. Ne? Ja, absolut. Was, wenn wir jetzt auf das Jahr 2025 gucken, was ja noch ganz jung ist, was ist für dich oder welche spannendste Innovation im Retail-Bereich erwartest du für dieses Jahr?
Also wir haben ja vorhin schon so ganz kurz angefangen, über KI zu sprechen. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen gerade über KI sprechen in der Prozessoptimierung, was auch erstmal total naheliegend ist. Viel, viel spannender finde ich eigentlich, wenn wir etwas tun und gerade im E-Commerce, was den E-Commerce wirklich nachhaltig verändern wird. Wir haben ja mal so ganz grob gesagt, eine große Herausforderung, wir zwingen den Kunden seit knapp 20 Jahren mehrfach irgendwie zu klicken und immer wieder was Neues irgendwie sich anzulernen, um am Ende irgendwas im Warenkorb zu haben und es nach Hause geschickt zu bekommen. Na? Das kannst du mit guter UX versuchen, irgendwie entspannt zu gestalten und besser zu machen. Aber auch die Services, die wir anbieten, ne, also virtuelle Anprobe, die visuelle Suche oder den richtigen Fit finden, das sind alles mal so Step-gestaltete Sachen, wo der Kunde, wie man heute so neudeutsch sagt, immer prompten muss.
Ja.
Ne? Und deswegen arbeiten wir gerade daran, dass wir das Einkaufserlebnis, das du im Laden hast, da musst du das ja nicht machen. Da sitzt du ja beim Optiker und der sagt dir, Mensch, zu Ihnen passt das und das. Ich habe hier mal folgendes Modell. Und das ist eine relativ nahtlose Beratung. Die ist ja nicht unterbrochen irgendwie. Und der muss jetzt so, jetzt machen wir Stopp, jetzt musst du hier noch was machen. Ist es ja nicht. Sondern es ist ein seamless Erlebnis. Ne? So. Und genau das versuchen wir gerade auch mit einer, ja, ich würde mal sagen, so eine Art KI-Beratung umzusetzen. Weil wir haben eigentlich alle Sachen, die wir brauchen, um zu sagen, wir können dir das halt genauso anbieten, wie es auch im Laden ist. Das heißt, du guckst einmal in die Kamera, du wirst gescannt und dann kriegst du virtuell Empfehlungen aufgesetzt. Alles kann in einem gut funktionieren. Daran glaube ich, das wird den Handel nachhaltig verändern. Das wird das vor allem auch immer mehr zusammenführen, weil das kannst du natürlich genauso auch im Self-Service im Laden auch anbieten. Wenn der Kunde wartet, könnte er ja schon anfangen.
Stimmt.
Oder auch in Teilen. Ne? Also ich könnte ja auch sagen, bei der Fassungsberatung beispielsweise, ne, da so knapp kannst du mal sagen, 50% der Menschen setzen sich dahin und sagen, nee, ich warte, bis jemand für mich Zeit hat, der mir hilft, eine Brille zu finden. Die anderen 50 sagen, ich gehe schon mal an die Wand und suche mir was raus. Aber die 50, die da sitzen, ne, wenn die halt Unterstützung bekommen würden in der Beratung, wenn jemand sagt, Mensch, kurz einmal reingeguckt in die Kamera und ich sage dir mal, welche Fassungsmodelle für dich eigentlich spannend sein könnten, die zu dir passen, würde das halt auch wieder helfen. Ne? Auch den Mitarbeitern könnte das helfen, die richtige Beratung zu unterstützen. Ne? Also auch, hast ja auch von bis, ne? Du hast Leute, die machen das schon ganz lange, die haben super viel Erfahrung, welche sind ganz neu dabei. Wir haben genau das Fachkräftethema ja auch, ne? wie alle anderen. Ne? So.
Und eine riesen Bandbreite ja auch in verschiedenen Brillen, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Und von verschiedenen Skillsets, ne? Also es ist halt unglaublich krass, zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Einstärke und einer Gleitsichtbrille. Ich habe jetzt selber die erste. Die Beratung ist ein ganz anderes Level, das du da brauchst. Ne? Ja. So, und da Leute zu finden, denen zu helfen, auch mit solchen Ansätzen, ich glaube, da wird viel zusammenkommen, aber es wird E-Commerce vor allen Dingen wirklich verändern. Ne? Also wir gehen weg davon.
Ja, ich meine, das ist für eine Marke oder für ein Unternehmen wie Fielmann ist das durchführbar, aber wenn ich jetzt mal in die Stadtlandschaft reinschaue, wo ja schon sehr viel Leerstand in den Ladenflächen ist, glaubst du, dass viele der Einzelhändler da nochmal abgehängt werden und wirklich am Ende des Tages doch Größe eine Rolle spielt?
Also klar, Größe spielt natürlich eine Rolle, weil du hast diese Innovationskraft halt deutlich stärker gebündelt. Ne? Aber selbst wir sehen auch, dass wir weltweit gesehen auch nicht mehr alles alleine machen. Ne? Also wir machen auch viel mit anderen Companies so im Technologiebereich zusammen. Jetzt vielleicht direkt aus dem Tech-Bereich, als aber auch aus unserer Branche. Sodass so jeder bringt was mit zur Party, was er hat. Und man kann dann was zusammenbringen, was dann ein besseres Produkt ergibt. Natürlich ist der kleinere Einzelhandel hat ein Problem. Es gibt aber Ansätze, ich weiß nicht, ob du schon mal in Ahaus warst, die sind da so Vorreiter, was so Digitalisierung von Städten anbetrifft. Ich glaube, dass wir eigentlich alles da haben. Ne? Also was brauchst du? Du brauchst die Verfügbarkeit der Produkte. Der Kunde muss irgendwie wissen, wo er was bekommt. Und er muss eine einfache Möglichkeit haben, das dann auch zu kaufen. Und ich glaube, der Einzelhandel hat das zu lange verdrängt. Ne? Also wir haben schon vor 15 Jahren darüber gesprochen. Da gab es ja die ersten Ansätze auch, dass du so Marketplaces organisierst, die dann stationär verfügbar sind, genau. Ne, wo du sagst, wenn ich eine Jeans suche, kann ich jetzt irgendwie durch 10 Geschäfte laufen, bis ich die richtige gefunden habe, in der richtigen Größe. Oder ich kann halt einmal kurz gucken und weiß, aha, genau der Händler hat das da und dann gehe ich da hin und probiere die an. Das gibt's immer noch nicht. Also zeig's mir mal, ich habe es noch nicht gesehen. Ich warte da aber schon seit 15 Jahren drauf.
Gibt's immer wieder einzelne Ansätze, die wieder im Versunken sind, ja.
Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, wo wirklich Einzelhändler oder Verbände irgendwie dran arbeiten müssen, dass sie halt sowas enablen. Und das Zweite ist, glaube ich, jetzt sind wir so in einer Metadiskussion, ne? Wir brauchen so ein bisschen Innenstadtkonzepte, die sich verändern. Ne? Also das siehst du ja durchaus im Ausland, dass du da schon Möglichkeiten hast, wenn du einfach Kultur mehr reinbringst, wenn du das zum Erlebnis machst. Ne? Jetzt zu Weihnachten, wenn du da rausgehst, super toll, sagst du, macht total Spaß. Klar. 2 Monate später ist es halt wieder eine stinklangweilige Einkaufsstraße. Ne? So, und
fairerweise, Januar, Februar sind natürlich auch schlimme Monate. Aber ja.
Wir haben schon eine schöne, das stimmt. Hamburg ist schon nett.
Ja, das ist schon gut. Zum Abschluss des Gesprächs, lieber Stefan, bist jetzt seit über einer Dekade jetzt bei Fielmann, selbst auch Brillenträger, jetzt auch Gleitsicht, kommst also auch schon das Alter. Ich habe es jetzt auch gerade ganz frisch, dass ich auch Gleitsicht brauche. Das ist dann immer so, dass ich habe mal über meine Frau noch gelacht vor 2-3 Jahren und jetzt bin ich auch soweit, obwohl sie jünger ist. Aber gut, wie sieht denn deiner Meinung nach die Brille der Zukunft aus und welche Innovationen in Bezug auf Brillen findest du jetzt besonders spannend? Und natürlich muss von mir die Frage kommen, was hältst du von der Apple Vision Pro?
Genau, also das ganze Thema Smart Glasses ist definitiv in der nächsten Dekade jetzt gerade. Also wirklich, wir haben das schon, gibt es schon relativ lange. Ist auch im B2B durchaus ein Thema, das schon sehr stark angekommen ist. Wo wir auch schon investiert haben in einen Softwareanbieter, der genau dafür die richtige Software auch hat. Weil wir sehen uns jetzt weniger als der Brillenproduzent von so einer Smart Glasses beispielsweise. Das machen die großen Tech-Firmen. Ne? Also die ballern da alle Milliarden rein. Meta hat gerade 4 Milliarden in Luxottica investiert, Amazon ist da dran, Apple ist da dran, Snap ist da dran, etc. etc. So, was für uns natürlich spannend ist, so als Service-Provider mit dabei zu sein. Das heißt, wir investieren tatsächlich auch in Technologieunternehmen, um damit am Tisch zu sitzen. Das ist ganz spannend, ne? Weil die würden natürlich jetzt nicht sagen, ja, wir suchen jetzt gerade jemanden, der Optiker ist und der uns da helfen kann, wenn jemand auch eine Sehstärke da drin braucht. Sondern die sagen halt so, wer hat denn von dem ganzen Zeug Ahnung? Und ihr kennt euch da aus, okay, lasst uns doch zusammenarbeiten. Also Smart Glass ist definitiv. Wir werden also sehen, dass die Dinger immer kleiner werden, dass sie jetzt auch mit AI deutlich stärkere Funktionsumfänge haben. Das hat auch noch gefehlt. Ne? Also die Killer-Applikation gefehlt. Das wird mit AI jetzt kommen. Ich glaube auch, wir werden einen Zwischenschritt erleben, dass du Sensorik in den Brillen hast. Da gibt's gerade eine Menge Anbieter, die aus dem Boden sprießen. Und du nutzt das Smartphone in der Kombination dazu. Das heißt, die Brille erkennt irgendwas und das Smartphone rechnet dann quasi aus, was das ist und gibt dir die Antwort. Das, was Apple macht mit der Apple Vision Pro, ist für mich ein Part davon. Das ist aber eher so der in Richtung, wie ersetze ich eigentlich einen Rechner und das, was ich zu Hause irgendwie mache. Du wirst mit der Apple Vision Pro auf absehbare Zeit jetzt nicht auf die Straße laufen, ne? Aber du wirst mit einem anderen Device, mit Sicherheit mit einer anderen Brille, mal Prognose so, in 2-3 Jahren wird das deutlich stärker sichtbar sein auch. Das, was Meta da jetzt gemacht hat mit Luxottica, mit der Ray-Ban, hat ja gezeigt, dass das Argument, dass da Kameras drin sind, ne, was bei der Google-Brille damals das Problem war, wo alle gesagt haben, ich will nicht gefilmt werden, dass es in der heutigen Gesellschaft, also gerade für die Jüngeren, gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Ne? Also für die ist das total okay. Die haben jetzt bewiesen, dass es funktioniert. Ne? Und ich glaube, also da werden wir sehr viel sehen. Das ist das eine. Aber ich würde sogar noch weitergehen. Ne? Also für uns ist natürlich immer ganz spannend, was ist so disruptive. Eine Sache, die wir uns angucken, sind Gläser, wo du keine Stärke mehr drin hast, sondern also digitale Gläser, wo du dann mit Strom die Stärke verändern kannst. Das heißt, das könnte wirklich unser Kerngeschäft disruptieren. Ne? Dann brauchst du bloß einmal noch so eine Scheibe einbauen und wenn sich die Stärke ändert, oder wir beide, jetzt haben wir Gleitsicht, dann sind das 3 Knöpfe in der App. Das ist natürlich spannend. Mit Kameras das Bild auf die Netzhaut projizieren, dann brauchst du auch keine Brille mehr. Ne? Also da passiert sehr, sehr viel. Jetzt so rein in unserer Branche, ne? Generell im Retail, glaube ich, aber eben dieses AI-Thema in dem Non-Prompt-Shopping hat das Rupert auf der K5 dieses Jahr tituliert, definitiv ein Game-Changer sein wird.
Ja, schöner Begriff, den er da auch geprägt hat, auf jeden Fall, ja. Ja, vielen Dank, Stefan, für das spannende Gespräch über die Chancen und Herausforderungen bei Digitalisierungsprojekten und der Innovation in Retail und vor allem in eurem Bereich natürlich und in den Veränderungen bei Firmen. Ich glaube, ein unglaublich spannendes Unternehmen, einer der eigentlich am meist unterschätzten Gründer auch mit Günter Vielmann. Es wurde immer eigentlich wenig publik auch von seiner Seite aus natürlich gespielt, aber eigentlich eine unglaublich spannende Geschichte. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts auf der Webseite von Deininger sowie auf den favorisierten Podcast-Plattformen wie Apple Podcast oder Spotify. Die Links in den Shownotes, wie immer. Und ich danke Ihnen nochmal fürs Zuhören. Machen Sie es gut und wir hören uns in 14 Tagen wieder mit Joy an meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, vielen Dank.